Guten Morgen, auch von meiner Seite. Leider ist jetzt der Predigt dran, aber ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen heute. Ich heiße Scott Langemeier, ich komme aus den USA und ich bin ein Missionar bei Movida in der Schweiz, in Walzenhausen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön für mich, dass wir hier sein dürfen heute. Ich habe vor 4 oder 5 Jahren auch hier mal gepredigt und ich fühle mich immer so ein Stück wie zu Hause, wenn ich hier komme. Wir waren hier dann auch im Januar, Februar mit unserer Prisma-Schule und ja, wir fühlen uns wirklich sehr stark unterstützt von dieser Gemeinde, fühlen uns alle sehr zu Hause. Ich habe Grüße mitgebracht von meinem Schwiegervater Thomas Vögelin, von Fabi Zanetti, der auch auf jeden Fall hier zu Hause sich anfühlt. Und ja, von ganzem Herzen vielen, vielen Dank. Das ist wirklich was Gewaltiges, dass wir hier heute mit euch feiern dürfen, diese Aussendung von Lukas. Ich bin fest überzeugt, Brüder, dass Gott wird dich gebrauchen in die nächsten Monate. Für alle, die schon mal ins Ausland waren, die schon es so gewagt hat, so etwas mit Gott zu machen. Ich glaube, da erlebt man was ganz Besonderes. Du wirst dich sicher besser selber kennenlernen. Du wirst deine Gaben entdecken. Du wirst von Gott gebraucht. Und das ist wirklich wunderbar. Und ich hoffe heute, dass diese Message, was ich vorbereitet habe, geht tief in deinem Herzen, dass du ein paar Sachen mitnehmen kannst und dass du, wie dieser junge Mann warst, so eine echte Fische nicht nur darüber redest in der Theorie, sondern das auch praktisch erlebst. Und das wünsche ich mich sehr für dich, aber auch für euch aus ganze Gemeinde. Und ich finde es auch sehr schön, dass der Bibelschule Brache heute repräsentiert ist. Wir als Werk sind sehr geprägt von dieser Bibelschule. Mein Schwiegervater Thomas hat dort studiert, mein Schwager hat dort studiert. So irgendwie bin ich auch Teil von dieser Schule und fühle mich auch sehr, sehr gesegnet und auch froh, dass ihr eine Praktikant hat aus Bibelschule Brache. Gut, das war ein bisschen mal die Einsteig von meiner Seite. Wie gesagt, ich komme nicht aus Deutschland. Das bedeutet, manchmal wird mein Ausländerdeutsch ein bisschen komisch für euch, aber ihr könnt immer gern mithelfen und korrigieren, wann das so sein muss. Aber heute möchte ich einen Teil mitteilen mit euch über das Leben von Abraham. Ich glaube, das ist ja ein Mann aus der Bibel, der viele von uns kennt, wenn wir das Alte Testament anschauen. Es gibt wenige Menschen, so wie Abraham, die Gott gebraucht hat. Gott hat ihn gewaltig gebraucht und ich liebe diese Geschichte, weil für mich ist Abraham nicht so ein antastbarer, weit weg von der Realität Mensch, sondern er ist ein Mann, mit dem ich mich identifizieren kann. Er ist ein Mann, der Prozesse durcherlebt hat, ein Mann, der Veränderung erlebt hat, ein Mann, der Fehler gemacht hat, der Gott gebraucht hat auf verschiedene Art und Weise. Und deswegen freue ich mich heute Morgen so sehr, dass wir ein kleines Stück von seinem Leben gemeinsam anschauen können und Prinzipien rausnehmen können, das ganz tief in unser Herzen was bewegen können. So als eine kleine Erinnerung für die, die vielleicht nicht mehr wissen, wer ist dieser Abraham, wie ist er, was hat er gemacht? Gott hat ihn in 1. Mose gerufen und er wollte ihn gebrauchen, um ein Segen zu sein für die ganze Welt, für alle Nationen, dass dadurch werden Menschen Gott kennenlernen. Und so Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben, dass er eine Familie, dass er Nachkommen haben werden, die so zahlreich sind wie der Sand am Meer. Und dann ist endlich nach viel Zeit diese Verheißung, diese Versprechung wahr geworden. Aber dann hat Gott etwas gemacht, das für uns in unserem Kontext heute ist komplett außerhalb von unserem Verständnis, eine komische Bitte hat Gott ihm gemacht. Und das ist unsere Textstelle für heute in 1. Mose 22. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gern 1. Mose 22 aufmachen. Es ist eine längere Stelle. Das verstehe ich sehr gut, dass wir stehen dann in der Gefahr, wenn man eine längere Stelle vorliest, dass wir irgendwie anfangen, über unser Mittagsessen zu denken, über das, was wir ab Montagmorgen machen müssen. Aber ich möchte euch wirklich jetzt einladen, in diesen Text hineinzukommen, zu überlegen, kreativ zu sein, dass du dich identifizieren kannst mit das, was wir lesen, dass wir wirklich das Volle ausholen können, von was Gott für uns heute Morgen vorbereitet hat. So, ich möchte gern beten und dann werde ich 1. Mose 22 vorlesen. Herr, vielen, vielen Dank. Danke, dass jetzt heute auf der ganzen Weltkugel wird deine Gnade, deine Liebe verkündigt. Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt dein Wort lesen können, dass wir das studieren können. Und Herr, wir erkennen, dass das nicht nur Worte auf ein Blatt Papier ist, sondern das sind deine Worte für unser Leben, für unsere Realität, für unsere Situation. Und Herr, ich bitte dich, dass heute du zu uns sprichst. Nicht nur in unser Kopf, nicht nur in unsere Gefühle, aber tief in unserem Herzen. Dass du uns veränderst, dass du uns zeigst, was haben wir hier drin, dass wir lernen können. Herr, wir lieben dich, wir brauchen dich. In deinem Namen, Jesus. Amen. 1. Mose 22. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn, Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du deinen Sohn als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Noch 3 Tage entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wir seinen beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer von Esel und legte es auf Isaak auf den Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer, während die beiden zusammen auf den Berg stiegen. Fragte sein Sohn, Vater? Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel, Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hattest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Horn in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Dann rief der Engel des Herrn nochmal einmal vom Himmel Abraham zu. Ich, der Herr, schwor bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen so zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meers. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Wenn ihr diese Geschichte lest, ich frage mich, wer ihr sagen wird, ist der Hauptfigur von dieser Geschichte. Wer ist der Protagonist? Wer ist der, der in dieser Geschichte das Ganze vorbringt, das initiiert? Und ich glaube, wenn ich ehrlich mit euch bin, meine erste Reaktion ist zu sagen, ja, das ist eine Geschichte über Abraham. Aber wenn wir ganz genau lesen, wenn wir lesen, was der Autor von dieser Stelle schreibt, merken wir etwas ganz Besonderes.
Es sagt, stellte Gott Abraham auf die Probe, rief Gott, dort werde ich dir einen Berg zeigen, den Gott ihn genannt hatte. Gott wird für ein Lamm sorgen, die Gott Abraham genannt hatte. Der Herr sieht. Seht ihr in diesem Text, ist es nicht um erste Linie ein Text über Abraham und wie groß und wie gut er ist, sondern das ist eine Geschichte von Gott, von seiner Güte, von wie er seine ganze Geschichte, von seiner ganzen Schöpfung, von seiner Welt, wie er diese Geschichte vorwärts bringt. Weil Gott in dieser Stelle ist der Hauptfigur. Das ganze Fokus liegt auf ihm. Weil das ist Gottes Geschichte. Und Abrahams Geschichte macht nur Sinn. Es hat nur Wert, weil sie in Gottes größere Geschichte zu finden ist. Und das ist eine sehr wichtige Wahrheit, die tief in unserem Herzen gehen muss. Weil wir können diese Auswirkung verpassen. Das gibt noch Leute oben, es tut mir leid, ich habe euch gar nicht gesehen. Weil diese Realität, dass es Gottes Geschichte ist, hat so viele Auswirkungen für dein Leben und für mein Leben. Weil wirklich, der Welt gehört Gott. Das ist seine Geschichte. Er bringt das voran. Er initiiert. Er ist dabei, was Großartiges zu machen auf die ganze Welt. Wir sehen diese Wahrheit in der ganzen Bibel. Kolosserbrief 1,16 sagt, durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Aber diese Tatsache, dass es Gottes Geschichte ist, ist so schwer für uns zu verstehen. Weil wenn wir ehrlich sind, wir sind egoistische Menschen. Wir denken so oft zuerst an uns selbst. Und wenn ihr mir nicht glaubt, denke an das letzte Mal, die du ein Gruppenbild gesehen hast. Was war das Erste, was du gemacht hast? Wenn ihr ähnlich seid wie ich, dann hast du so schnell geguckt, ja, wo bin ich in diesem Bild? Ist meine Glatze gut gedeckt, dass niemand sieht, wie ich meine Haare verliere? Sehe ich so gut aus, wie ich meine, ich sollte aussehen? Und oft bringen wir diese egoistische Einstellung zu der Geschichte Gottes, zu seinem Wort. Und diese egoistische Natur oft hindert, dass Gott tiefe geistliche Transformationen in unser Herzen macht. Dass wir verändert werden, tiefe geistliche Wachstum zu erleben. Weil wir meinen, dass an erster Stelle es geht alles über mich und wie ich mich fühle. Aber diese Geschichte hat nur Wert, es macht nur Sinn, wenn wir das durch die Brille sehen, dass es Gottes Geschichte ist. Und deine Geschichte, meine Geschichte macht nur Sinn, wenn wir sehen und sagen, Gott, das ist eigentlich deine Geschichte. Du bist der Hauptfigur, du bist der Protagonist. Seht ihr, wenn wir das lesen aus Abraham, aus der Hauptfigur, dann fängt das sehr schnell an, einfach eine sehr komische Geschichte zu sein, wo ein Mann bereit ist, seinen Sohn zu töten. Aber wenn wir einen Schritt zurückgehen und sehen, wow, Gott, das ist deine Geschichte. Du machst etwas Großartiges. Du bist dabei, die verschiedenen Situationen zu gebrauchen, zu deiner Herrlichkeit. Dann muss man zurückstehen und sagen, wow, Gott, du bist so gut. Du bist so groß. Vielleicht sagt ihr heute, weißt du, Scott, für mich ist das immer noch komisch, diese Bitte, was Gott an seinem Nachfolger Abraham gefragt hat. Und ich möchte das ganz kurz anschauen, weil wenn wir das verstehen, diese Tiefe, was Gott Abraham gefragt hat, dann fängt das an, eine neue Bedeutung in unser Leben zu haben. Dann können wir uns das besser verstehen, dieses volle Ausmaß, was Gott Abraham gefragt hat. Sie, die Wissenschaftler, die Experten, wenn sie diesen Text erklären, oft gebrauchen sie dieses Beispiel von der Vergleichung von heute, von unserem Kontext und von dem Kontext von Abraham. So heute in unserem Kontext, wir leben in einer individualistischen Welt, wo wir reden von, das sind meine Träume, das sind meine Wünsche, das ist mein Auto, das ist meins, 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 dass es so individualistisch betrachtet ist. Aber in der Zeit von Abraham, in dem Alten Testament, das war keine individualistische Kultur, das war eine Familienkultur. So, es waren nicht nur die Träume von einer Person, das waren die Träume von einer Familie. Es war nicht nur der Wohlstand von einer Person, es war der Wohlstand von einer ganzen Familie. Und so, wenn heute diese Stelle für uns, wenn wir sagen, das macht überhaupt keinen Sinn für mich, wir müssen verstehen, dass in dem Kontext von Abraham, das hat komplett Sinn für ihn gemacht. Abraham wusste, dass seine Familie war in Schuld gegen Gott, gegenüber seiner ganzen Familie. Und deswegen sehen wir in der Bibel oft, wie Gott das Erstgeborene, wie Gott das erste Ernte gefragt hat, weil das erste gehört ihm. Wenn Gott Abraham gefragt hätte, Abraham, töte deine Frau, zeig mir, wie du gehorsam bist. Abraham hätte gewusst, nein, das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Aber in seinem Kontext hat das komplett Sinn gemacht. Er wusste, dass er vor einem gerechten Gott steht und dass er gehorsam sein muss für dieses Gesetz, was Gott vorgesprochen hat. Er wusste, dass das erste Leben gehört Gott und nur aus Gottes Gnade wird das dann nicht stattfinden. So dieser Bitte, das war nicht so verrückt aus Abraham, das gehört hat. Aber wir müssen verstehen, dass diese Bitte, dass diese Geschichte macht nur Sinn, wenn wir das lesen und verstehen durch die Brille, durch die Perspektive, dass das Gottes größere Geschichte ist. Und wenn wir anfangen, das zu verstehen, dann auch in unser Leben fangen wir an, unsere Situationen, unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme mit einer neuen Perspektive zu sehen. Wir verstehen, dass wir Gott vertrauen können, auch wenn wir das Licht am Ende des Tunnels nicht sehen. Weil wir wissen, Gott, das ist deine Geschichte. Du bist dabei. Ich sehe das in das Leben von Josef. Eine sehr bekannte Geschichte. Josef wurde auch gebraucht von Gott in das Alte Testament. Und eines Tages hat dieser junge Josef Träume gehabt. Und er machte, was viele vielleicht nicht gemacht hätten an seiner Stelle, er hat seiner Brüder diese Träume erzählt. Und dann wird er verkauft als eine Sklave. Und dann kommt er in eine Position und eine Frau, der so wäre heute die Frau von dem Präsident oder der Kanzler, wie man das sagt hier in Deutschland, sie wollte mit ihm schlafen. Und Josef hat gemacht, wieder was viele Menschen an seiner Stelle nicht gemacht hatten. Er ist rausgegangen, er ist weg von dieser Versuchung. Und das hat die Frau so wütend gemacht. Sie hat gesagt, dass Josef wollte mit ihr schlafen, obwohl er das niemals gemacht hat. Und dann Josef befindet er sich ins Gefängnis. Wir lesen Geschichten so wie das. Wir lesen die Geschichte von Abraham. Und das geht nicht tief in unser Herzen. Aber stell dir mal vor, du verbringst das Großteil deines Lebens ins Gefängnis für etwas, was du nicht mal gemacht hast. Eine tiefe Charakterschule, die Gott Josef, die Gott Abraham durchgebracht hat. Aber wenn wir die Geschichte von Josef lesen und verstehen, dass in erster Linie, das ist Gottes Geschichte, ist es seine Welt. Er ist dabei, was Großartiges zu machen. Er gebraucht seine Kinder für seine große Herrlichkeit und er gebraucht diese Situationen. Er verwendet, er endet sie zu etwas so Gutes. Dann fangen wir an, unsere Situation mit einer komplett neuen Perspektive zu sehen. Ich glaube, sie wissen, wie diese Geschichte von Josef weitergeht. Am Ende kommt er ins Gefängnis raus und es gibt eine Hungersnot in das Land. Und alle müssen zu ihm kommen, von überall, weil nur sein Land hat Essen und seine Brüder, die gleiche, die ihn verkauft haben, als Sklave, sind zu ihm gekommen und sie haben Angst gehabt. Und Josef sagte etwas Großartiges. Er sagt, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine höhere Stellung könnte ich viele Menschen das Leben retten. Eine unklärbare Situation, eine verrückte Geschichte, die Gott gebraucht, der Tor des Lebens, der Tor dieser großen Geschichte. Die sind nicht nur leere Worte auf ein Blatt Papier, das sind Gottes Worte für echte Kämpfe, für echte Situationen, für echten Schmerzen. Josef war viele Jahre ins Gefängnis. Ich bin es mir sicher, dass Abraham, es sagt in diesem Text, dass er 3 Tage warten musste, bis er endlich zu diesem Berg kam, um seinen Sohn zu opfern. Ich stelle mir vor, die Zweifel, die Fragen, die er gehabt hat. Ich weiß nicht, wo ihr heute steht. Mit was für Gedanken, mit was für Gefühle ihr heute habt. Aber wir können wissen, dass wir Gott vertrauen können. Wenn wir unser Leben, wenn wir unsere Situation nur mit einer kleinen Perspektive anschauen, durch egoistische Brillen, dann werden wir immer enttäuscht sein. Aber wenn wir einen Schritt zurückgehen und merken, Gott, das ist deine Geschichte. Du bist der Autor. Du bist das Wichtigste. Dann fangen wir an, diese Situation mit neuen Brillen zu sehen. Wir lernen, ihm zu vertrauen, auch wenn wir das Licht am Ende des Tunnels nicht sehen. Das zweite Punkt, was ich sehe in diesem Text, dieser Stelle, ist Gottes Prüfung für Abraham. Ich glaube, wir sind die gleiche Meinung. Spielt keine Rolle, was es ist für eine Prüfung, aber so eine Prüfung hassen wir. Prüfungen sind eine große Herausforderung. Die bringt uns dazu zu sagen, nein, ich kann nicht mehr, ich fühle mich unbequem, ich weiß nicht, was ich denken soll. Und Gottes Prüfungen, die sind wirklich ganz anders. Für die, die in der Schule sind, wir wissen, dass eine Prüfung so normalerweise stattfindet, dass wir Lektionen haben, wir lernen und dann kommt die Prüfung. Aber Gott macht das oft ganz anders. Er gibt die Prüfung und dadurch werden wir die Lektionen lernen. In diesem Text sehen wir, wie Gott Abraham in eine sehr schwere Prüfung gebracht hat. Ein Test, um ihm zu bitten, sein einziges Sohn zu opfern. Ich glaube, heute, das fällt uns schwer, einen echten Vergleich zu finden von das, was Gott Abraham gefragt hat. Sein eigenes Sohn zu opfern. Sein Sohn war nicht was Schlechtes. Sein Sohn war die Antwort von Gott von vielen Jahren von Gebet. Es war die Antwort von Gott von seiner Versprechung. Es war die Zukunft. Es war, wie Gott diese Geschichte vorwärts bringen wollte. Sein Sohn war was Gutes. Aber Gott hat ihm gefragt, gib mir dein einziger Sohn. Und ich glaube heute, es gibt auch Sachen in unser Leben, wo wir sagen, das ist die einzige, die ich habe. Wenn ich nur das habe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich nur meine Karriere habe, dann geht es mir gut. Wenn ich nur genug Geld auf dem Konto habe, dann fühle ich mich wohl. Wenn ich nur das fertig machen kann, dann endlich ist alles in Ordnung. Und diese einzige Sachen, die wir haben, wo wir sagen, das definiert mich, das ist, was ich habe, das gibt mein Leben Sinn. Gott liebt uns so sehr, dass er bereit ist, uns durch Prozesse zu bringen, in Prüfungen zu stellen, um uns zu zeigen, dass er viel besser ist als alle Segnungen, die er uns geben kann, weil er ist der Segengeber. Dass er uns so sehr liebt, dass er weiß, dass diese Sachen können uns wirklich nie zu voller Ausmaß füllen, weil nur er das machen kann. Und hier finden wir diese sehr wichtige Lektion. Dass Gott will, das Mittelpunkt unser Leben sein. Er will die Antwort zu dieser Fragen sein. Was brauche ich, um zufrieden zu sein? Was brauche ich, vorwärts in mein Leben zu gehen? Und das ist die Antwort. Wir brauchen Gott. Er muss unser Einziger sein. Er muss der sein, wo wir sagen, er füllt mich aus. Er ist, was ich brauche. Weil er ist das Größte. Er ist das Beste. Wir werden durch schwierige Prozesse gehen. Aber Gott will diese Prozesse gebrauchen, dass wir noch tief in eine Beziehung mit ihm gehen können, dass wir lernen können, dass er viel besser ist, als was wir uns mal vorstellen können. Und ich liebe das. Das ist der letzte Punkt, den ich mit euch heute teilen will. Gott bittet nicht nur Abraham, sein einziger Sohn, als Opfer zu geben, von einer höheren Stelle von oben. Gott ist oben. Er ist der Autor von dieser Geschichte. Er ist der Autor von allen Geschichten. Aber wir haben einen Gott, der uns so sehr liebt, der oben ist, aber auch gleichzeitig runterkommt und Teil von der Geschichte sein. Er gibt Abraham genau, was er braucht. Er gibt Abraham genau die Antwort auf seine Fragen. Und ich sehe, das ist eine Wahrheit für uns heute. Ich glaube, wenn Abraham auf den Berg gegangen ist, als er in die Zukunft geschaut hat, hat er viele Fragen. Er wusste nicht, wie das sein wird. Und heute, ich weiß, dass ich stehe für Leute so wie ich, wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir in die Zukunft, zu der Zukunft schauen, haben wir Fragen. Und wir sagen, Gott, wie? Wann? Woher? Warum? Mit was? Wie kann ich das machen? Wie werde ich jemals den Mut haben, dieses schwierige Gespräch anzusprechen? Wie werde ich jemals die Ressourcen haben, um diesen Traum zu verwirklichen? Mit was? Wann? Woher? Wann? Aber diese Geschichte, die Bibel, gibt uns eine ganz klare Antwort. Oft haben wir diese Fragen. Wie, wann, woher, warum, mit was? Aber die Bibel antwortet diese Fragen nicht. Die Bibel antwortet die Frage, wer? Und die Antwort ist Jesus. Die Antwort ist, der Herr durch die Kraft des Heiligen Geistes wird da sein. Wenn wir zu der Zukunft schauen, wir müssen nicht wissen, wie, woher, warum, mit was. Wir müssen wissen, wer. Und Jesus ist in unserer Zukunft. Er ist da. Er begleitet, er sorgt, er ist in unserer Geschichte, er kommt herunter und involviert sich in unsere Geschichte, weil es Teil von seiner großen Geschichte ist. So würden wir uns heute fragen, wie werde ich jemals den Mut haben, meiner Frau oder meinem Ehemann um Vergebung zu bitten für das, was ich heute Morgen gesagt habe. Wir können wissen, Jesus wird da sein. Wenn wir in die Arbeit morgen gehen und sagen, wie werde ich den Mut haben, mit meinen Freunden zu reden, mit meinen Kollegen zu reden. Wir können wissen, Jesus wird da sein. Wenn wir in die Zukunft schauen und fragen, wie kann ich das überhaupt überleben, wir können wissen, Jesus wird da sein. Und das möchte ich euch heute weitergeben. Zu wissen, wir sind Teil von Gottes großartigen Geschichte. Er ist dabei, die unmöglichste von Situationen, Realitäten zu verändern zu seiner Herrlichkeit. Und dass wir wissen können, mit allen Fragen, die wir haben, alle Insecuridades, alle Unwissenheit, dass Jesus da ist in die Zukunft. Er wartet, er sorgt, er begleitet, dass er gut ist und wir können ihm vertrauen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass du hier mit uns bist. Herr, ich weiß, dass wir alle so viele Fragen haben, dass wir alle verschiedene Situationen haben, aber dass wir wissen können, du bist da. Du willst uns begleiten. Du willst, dass wir lernen, dich zu vertrauen. Du willst, dass du unser Einziger bist, der uns wirklich Identität gibt und Wert. Und ich bete, Herr, dass wir tief in unser Herzen das lernen können, nicht nur in unser Kopf, nicht nur in unsere Gefühle, sondern tief in unser Herzen, dass wir lernen können, dich zu vertrauen. Dass wenn wir an unsere Zukunft denken, dass wir wissen, du bist da. Wir können mit dir rechnen. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. In deinem Namen, Jesus.